ARD.
Es gab keinen Plan, wie mit den Menschen, die sich weit aus dem Fenster gelehnt haben für Menschenrechte in Afghanistan und für die Werte des Westens, denen ja der Westen auch versprochen hatte, dass es dieses neue Afghanistan gibt, dass es ein demokratischer Staat wird, wie man diese Menschen da rausholt.
Und letztendlich ist er dann vor mir auf die Knie gegangen, hat sich auf den Boden gelegt und hat gefleht an meinem Knie: Hilf mir bitte, mein Leben ist gefährdet. Und wenn du mir nicht hilfst, dann hilf bitte meiner Familie und meinem Kind. Schau bitte, dass die nach Deutschland kommen können. Ich bin hier nicht mehr sicher.
Es sollten ursprünglich, das war der Plan, jeden Monat 1000 Menschen dieses Programm durchlaufen bzw. nach Deutschland geholt werden.
Und wenn wir jetzt über 2000 sprechen, die noch immer darauf warten, wie viele sind denn jetzt eigentlich gekommen in den letzten Jahren?
Nicht so viele. Es sollen wohl im Frühjahr ungefähr 1400 gewesen sein, die tatsächlich in der ganzen Zeit eingeflogen wurden.
Vor gut 4 Jahren haben die Taliban die Macht in Afghanistan zurückerobert. All diejenigen, die einst für ein Afghanistan ohne die Terrormiliz kämpften, zum Beispiel Bundeswehrhelfer, die sogenannten Ortskräfte, Frauenrechtsaktivistinnen, Menschenrechtler oder auch Journalistinnen, müssen fürchten, aus Rache umgebracht zu werden. Ein Leben ist für sie in Afghanistan derzeit unmöglich. Doch noch immer sitzen viele fest, zum Beispiel in Pakistan. Und auch dort ist es nicht sicher. Schon die Ampelregierung hatte schnelle, unbürokratische Hilfe, sprich die Einreise nach Deutschland, versprochen. Zu wenige konnten kommen. Die Migrationswende der Regierung Merz hat die Situation noch einmal deutlich verschärft. Wie der deutsche Staat sich offenbar aus der Verantwortung zieht, frühere Zusagen nichts mehr zu gelten scheinen und welche Auswirkungen das hat, darüber spreche ich in dieser Podcast-Folge mit meiner Kollegin Johanna Hemken-Tokrax. Hallo Johanna.
Hallo.
Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Neue Folgen gibt es immer montags alle 2 Wochen in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Johanna, bevor wir über diese ganze Problematik sprechen, über die Menschen, die verzweifelt auf die Einreise nach Deutschland warten, lass uns noch mal ganz kurz umreißen, wie diese Situation überhaupt entstanden ist. Denn eigentlich der Ausgangspunkt der aktuellen Krise ist 9/11 2001, als es den Anschlag aufs World Trade Center in New York gab. Und da folgte dann ein jahrelanger Krieg, weil der Anschlagsplaner Osama bin Laden hielt sich in Afghanistan auf und die Taliban haben sich geweigert, ihn auszuliefern. Die NATO und auch die Bundeswehr waren viele, viele Jahre vor Ort, bis dann 2020 US-Präsident Trump gesagt hat, wir ziehen uns zurück. Und damit fing eigentlich das Dilemma für diejenigen, die die NATO unterstützt haben und auch die Bundeswehr unterstützt haben, an.
Eigentlich fing es schon früher an. Die Menschen, um die es geht, das sind ja diejenigen, die sich auch in Afghanistan schon seit vielen Jahren, auch schon vor der Machtergreifung der Taliban, vor 4 Jahren, gegen die Taliban engagiert haben, für ein demokratisches Afghanistan eingesetzt haben, für einen regelbasierten Staat, die dort für Institutionen gearbeitet haben, für die neue afghanische Regierung, in Ministerien, sich für Menschenrechte eingesetzt haben, für Frauenrechte, die auch deutsche Institutionen unterstützt haben und für die gearbeitet haben, unter anderem auch die Bundeswehr. Und diese Menschen, das muss man sagen, oder Teile dieser Menschen, die waren auch schon vor der Machtübernahme der Taliban vor 4 Jahren hochgradig gefährdet zum Teil, gerade die Ortskräfte. Diese Programme zum Schutz von Ortskräften und zur Evakuierung von Ortskräften, die gibt es ja auch schon länger. Also auch vor vielen Jahren sind schon Ortshelfer der Bundeswehr nach Deutschland geholt worden, weil Afghanistan war nie sicher. Afghanistan war ja nie als Land unter Kontrolle einer neuen Regierung und war insofern auch nie sicher. Also es gab dort immer Kämpfe, es gab dort immer Regionen, wo Menschen, die sich für Menschenrechte engagiert haben, die die Bundeswehr unterstützt haben, nicht sicher waren. Und dementsprechend gibt es auch schon ältere Programme, um diese Menschen zu schützen, zu retten, außer Landes zu holen.
2021 dann haben sich ja die Amerikaner zurückgezogen, im Sommer 2021. Mitte Juli und Mitte August waren die Taliban wieder da, haben Afghanistan wieder übernommen. Und ganz konkret, welche Auswirkungen hat das denn für diese Menschen, über die wir in dieser Podcast-Folge sprechen wollen?
Ja, das hatte ganz schreckliche Auswirkungen, weil es keinen Plan gab durch die ISAF-Truppen und die dazugehörigen Staaten, wie mit diesen Menschen umzugehen ist. Also es sind, wir kennen ja diese chaotischen Szenen, diese schrecklichen Bilder von Menschen, die sich an Flugzeuge hängen, von Menschen, die sich vor dem Flughafen damals in diesen dramatischen Tagen im August 2021 da vor dem Flughafen gedrängt haben, wo Menschen zu Tode gekommen ist, wo es dann auch diesen schrecklichen Selbstmordanschlag gab, wo Menschen einfach versucht haben, ihr Leben zu retten. In die Flugzeuge gedrängt sind zum Teil. Also es gab keinen Plan, wie mit den Menschen, die sich weit aus dem Fenster gelehnt haben für Menschenrechte in Afghanistan und für die Werte des Westens, das muss man so sagen, denen ja der Westen auch Schutz versprochen hatte und versprochen hatte, dass es dieses neue Afghanistan gibt, dass es ein demokratischer Staat wird, wie man diese Menschen da rausholt und auch wie man mit den Ortskräften umgeht. Da gab es keinen Plan in dieser Kürze, wie mit denen zu verfahren ist und wie man die schützen kann.
Weiß man denn, über wie viele Menschen wir da sprechen?
Naja, über die Zahl wurde immer gestritten, weil auch diese Definition, wer ist eigentlich Ortskraft, schon vor Jahren, kann ich mich erinnern, gab es da eine Diskussion drüber, weil die Bundesregierung auch damals schon nicht alle als Ortskräfte anerkannt hat, die für deutsche Institutionen im weitesten Sinne gearbeitet haben. In den Augen der Taliban ist so eine Person ein Kollaborateur, ein Verräter und dem droht blutige Rache. Den droht wirklich der Tod, schlimmste Folter.
Johanna, in deinem Film Afghanistan und die Flüchtlinge, Deutschlands falsche Versprechen, den kann man sehen in der ARD-Mediathek, geht es im Prinzip konkret um etwas mehr als 2000 Menschen, Afghanen, die alle in größtenteils zumindest in Pakistan sitzen und denen Deutschland versprochen hat, dass sie einreisen dürfen und es aber nicht passiert. Woran liegt es denn, Johanna?
Also dazu muss ich ein bisschen ausholen. Afghanistan ist für viele Bevölkerungsgruppen nicht sicher. Also zum Beispiel für Menschenrechtsaktivisten, Frauenrechtlerinnen, Journalistinnen, Künstlerinnen. Die werden akut von den Taliban bedroht, denen drohen Folter und Tod. Und für diese Menschen gab es Aufnahmeprogramme. Für die hatte die Bundesrepublik schon in früheren Jahren Aufnahmeprogramme ins Leben gerufen. Da mit dabei sind zum Beispiel auch Ortshelfer der Bundeswehr. Deutschland hatte vor Jahren schon immer wieder solche Ortskräfte auch ins Land geholt. Diese Verfahren, die sind zusammengefasst worden durch die Ampelregierung damals in dem sogenannten Bundesaufnahmeprogramm. Das Bundesaufnahmeprogramm sollte eigentlich alles vereinfachen und quasi die letzten verbliebenen gefährdeten Gruppen denen Schutz bieten und die nach Deutschland holen. Und dafür ist dieses Programm 2022 ins Leben gerufen worden. Sie konnten sich nicht selber bewerben, sondern sie mussten quasi empfohlen werden durch eine Nichtregierungsorganisation, die wiederum diese Fälle der Bundesregierung zur Aufnahme empfohlen hat. Und diese Menschen, die haben dann eine sogenannte Aufnahmezusage bekommen für Deutschland. Und mit dieser Aufnahmezusage konnten sie dann ein Visum für Pakistan beantragen. Man brauchte ein Visum für Pakistan, das mussten die Menschen sich dann selber besorgen und konnten dann, weil in Afghanistan gibt es keine deutsche Auslandsvertretung, das heißt jeder, der dann nach Deutschland möchte, muss über Pakistan reisen und muss dort sein Visum in der deutschen Botschaft in Islamabad beantragen. So, das heißt, die Menschen mussten dann erstmal überhaupt, das war schon die erste Hürde, von Afghanistan nach Pakistan kommen. Das war zum Teil sehr teuer, weil die pakistanische Regierung die Visa auch nicht einfach so, sondern zum Teil nur gegen sehr hohe Summen zur Verfügung gestellt hat. Und dann haben die Menschen eben, sind in Pakistan gewesen mit dieser Aufnahmezusage, sollten von da, so war der Plan, sukzessive nach Deutschland eigentlich geholt werden, nach Sicherheitschecks, die waren auch Teil dieses Verfahrens. Und dieses Verfahren hat sich eben sehr, sehr lange hingezogen. Es sollten ursprünglich jeden Monat 1000 Menschen dieses Programm durchlaufen bzw. nach Deutschland geholt werden.
Und wenn wir jetzt über 2000 sprechen, die noch immer darauf warten, wie viele sind denn jetzt eigentlich gekommen in den letzten Jahren?
Nicht so viele. Also ich habe mich jetzt vor der Aufzeichnung nochmal belesen. Es sollen wohl im Frühjahr ungefähr 1400 gewesen sein, die tatsächlich in der ganzen Zeit eingeflogen wurden.
In den letzten 3 Jahren?
In den letzten 3 Jahren, genau. Eben diese 2000, 2500, die noch in Pakistan sind aktuell. Also das war bei weitem nicht so viel, wie eigentlich geplant war. Das lag zum einen an den wirklich langen bürokratischen Verfahren und auch an den hohen Hürden, die dieses Programm eben von Anfang an schon hatte. Dafür wurde es auch immer kritisiert. Man musste von einer Nichtregierungsorganisation empfohlen werden für dieses Programm. Diese Nichtregierungsorganisationen waren aber nicht bekannt. Die waren nicht öffentlich, die Namen. Das heißt, es war für Betroffene, die von den Taliban akut verfolgt werden, wenn man jetzt in Afghanistan saß und wusste, die haben es auf mich abgesehen, hatte man ohne Kontakte praktisch keine Chance, in dieses Programm zu kommen. Weil man sich eben nicht selber bewerben konnte, sondern empfohlen werden musste von einer Institution, von der man nicht wusste, wer sie ist. Diese Anfangshürde war schon sehr hoch. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass es nur wenige, die schnell Hilfe brauchten, überhaupt in dieses Programm geschafft haben. Und dann hat es zum Teil lange gedauert, bis dann in Deutschland quasi auch einzelne Fälle ausgewählt wurden. Die haben dann irgendwann diese Aufnahmezusage gekriegt. Absagen gab es nicht. Das heißt, viele Leute saßen dann da und hatten zum Teil gar keine Antwort. Bin ich jetzt aufgenommen? Bin ich nicht aufgenommen? Wie lange muss ich noch warten? Und das alles in Situationen, wo die Menschen akut bedroht werden. Also wo die Taliban an die Türen geklopft haben und wo klar war, hier gibt es eine Gefahrensituation.
Diejenigen, die in Pakistan sind und jetzt warten, wie muss man sich das vorstellen? Die müssen ja auch irgendwie leben, die müssen irgendwo eine Unterkunft haben. Sind die denn da sicher, Johanna?
Die Bundesregierung hat die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit beauftragt, für diese Menschen zu sorgen dort vor Ort. Es gibt Schutzhäuser durch die GEZ, die werden da betrieben, wo diese Menschen leben für die Zeit, in der sie mit dieser Aufnahmezusage dieses Verfahren durchlaufen. Das Verfahren durchlaufen heißt, es gibt Sicherheitschecks, es werden nochmal Interviews mit den Menschen in der deutschen Botschaft in Islamabad geführt. Und diese Verfahren, die haben zum Teil sehr, sehr lange gedauert. Monate, zum Teil Jahre. Also zwischendurch sind die Sicherheitschecks durch die Bundesregierung auch wieder ausgesetzt worden. Ein Protagonist in meinem Film hat es so beschrieben, das Verfahren wird für 6 Monate gestoppt, dann passiert überhaupt nichts, dann gibt es in 3 Monaten 2 oder 3 Flüge, dann wird wieder für 6 Monate alles gestoppt. Also die Menschen haben dort sehr, sehr lange gewartet und in der Zwischenzeit hat Pakistan eben, also Pakistan will keine Afghanen im Land, keine afghanischen Geflüchteten und hat schon genauso wie der Iran angefangen, Afghanen abzuschieben nach Afghanistan.
Was für viele den Tod bedeutet.
Ja, genau. Also es gibt auch tatsächlich Berichte über Todesfälle, Morde direkt an der Grenze, die über die Grenze gegangen sind und sofort erkannt, erfasst und ermordet worden sind.
Aber nochmal zum Verständnis. Die Menschen, die jetzt in Pakistan in diesen Schutzhäusern warten, diese Schutzeinrichtungen und so weiter, das ist koordiniert von der Bundesrepublik und auch finanziert.
Genau, das ist koordiniert und finanziert von der Bundesrepublik. Jetzt in diesen letzten Monaten hat sich eben herausgestellt, dass diese Schutzhäuser keinen Schutz bieten, keinen eigentlichen, weil Pakistan eben Afghanen loswerden will, keine Geflüchteten im Land mehr haben will.
Das ist ja jetzt schon dein zweiter Film zu dem Thema, Johanna. Du hast 2023 den ersten gemacht. Einige der Protagonisten von damals sieht man jetzt auch in dem aktuellen Film wieder. Unter anderem den Fall eines Menschenrechtsaktivisten.
Das ist der Menschenrechtsaktivist Ali Alamda, haben wir ihn genannt. Das ist nicht sein richtiger Name. Aus Sicherheitsgründen konnten wir den nicht nennen und mussten ihn auch im Film anonymisieren. Der hat sich in Afghanistan für Menschenrechte eingesetzt und ist von den Taliban massiv gefoltert worden. Über viele Tage ist bloß entkommen, weil die Taliban ihn für tot hielten. Konnte sich nach Pakistan retten mit seiner Familie, seinem kleinen Sohn und seiner Frau. Und saß dann da fest und hatte eben dann auch eine Zusage über dieses Bundesaufnahmeprogramm bekommen. Und jetzt, als ich für den Film recherchiert habe, habe ich wieder Kontakt mit ihm bekommen. Er sitzt jetzt auch immer noch in Pakistan. Also das Verfahren zieht sich jetzt auch seit vielen Monaten, muss man sagen. Er sitzt in Pakistan fest, war auch in so einem GIZ-Schutzhaus. Und seine Frau war mittlerweile zum zweiten Mal schwanger. Also die haben auch ihr zweites Kind erwartet. Also der war auch in einer dramatischen Lage, weil ihm ist auch diese Aufnahmezusage widerrufen worden, weggenommen worden. Er musste auch juristisch dagegen vorgehen, gegen diese Wegnahme. Das muss man sich vorstellen, die Leute haben Todesangst. Die sitzen in diesen GIZ-Unterkünften und wissen nicht, wann sie ausgeflogen werden. Immer wieder heißt es, morgen kommt ein Flieger oder nächste Woche kommt ein Flieger. Und dann sind wir auf dem Flieger, nein, sind wir nicht. Also diese Verfahren, die zermürben die Leute psychisch. Das muss man sagen, das ist eine Ausnahmesituation für die Menschen, die ohnehin ja schon traumatisiert sind, weil sie in vielen Fällen Folter und Bedrohung schon in Afghanistan erlebt haben. Also auch eben dieser Menschenrechtsaktivist Ali Alamda, saß da fest. Es gab regelmäßig Durchsuchungen durch pakistanische Sicherheitsbehörden in diesen Schutzhäusern. Und er musste sich dann tatsächlich auch in einer Nacht verstecken, also musste in ein Safehouse gebracht werden, konnte sich da verstecken. Und am nächsten Morgen ist eben die Polizei in dieses Schutzhaus gekommen und hat die Bewohner dort mitgenommen und ins zentrale Abschiebelager gebracht und dann auch wohl deportiert nach Afghanistan. Er ist da sozusagen zum zweiten Mal dem Tod von der Schippe gesprungen. Das ist tatsächlich in dem Fall so klar, weil wenn er nach Afghanistan zurück müsste, wäre das jemand, dem wirklich dort der Tod drohen würde.
Meine Frau kann wegen des Stresses nachts nicht schlafen. Manchmal wacht sie auf und hat Angst, dass die Polizei kommt. Sogar mein kleiner Sohn, der 3 Jahre alt ist, sagt, Papa, kommt die Polizei und deportiert uns. Wenn er einen Krankenwagen hört, denkt er, die Polizei kommt. Es ist nicht nur die Belastung wegen der pakistanischen Polizei. Es geht auch darum, ob Deutschland uns überhaupt aufnimmt oder nicht. Alle 3 Monate wird das Verfahren gestoppt. Die Pause dauert dann 6 Monate und dann gibt es 2 oder 3 Flüge. Und dann wird wieder für 6 Monate alles gestoppt. Wir wissen einfach nicht, ob Deutschland uns aufnimmt und ob sie das Versprechen halten, das sie uns gegeben haben.
Das sind dramatische Geschichten und ich fand es auch sehr eindrucksvoll, was dir Andreas Eggert erzählt hat. Den hast du getroffen, der war mehrfach in Afghanistan für die Bundeswehr, für den MAD und hat dann zum Beispiel eben auch von den Taliban Bilder und auch Videos wahrscheinlich bekommen von Hinrichtungen. Welche Hoffnungen die Menschen auf Deutschland setzen und wie das dann ist, wenn sie enttäuscht werden, das finde ich sehr, sehr eindrücklich, was er dir erzählt hat.
Ich hatte ein Erlebnis eines Sprachmittlers, der bei uns vorgesprochen hat, mit uns sprechen wollte. Und letztendlich ist er dann vor mir auf die Knie gegangen, hat sich auf den Boden gelegt und hat gefleht an meinem Knie, hilf mir bitte. Mein Leben ist gefährdet. Und wenn du mir nicht hilfst, dann hilf bitte meiner Familie und meinem Kind. Schau bitte, dass die nach Deutschland kommen können. Ich bin hier nicht mehr sicher. Und ich habe ihm das wirklich alles auch geglaubt. Und mir war es wichtig, ihm zu helfen. Ich habe ihm versprochen, ich tue, was ich tun kann. Ich versuche alles, dir zu helfen und dich zu retten. Und deine Familie natürlich auch. Ja, mein Dienstherr ist meiner Bewertung leider nicht gefolgt und hat eben keine Unterstützung zugesagt. Und ein Jahr später, ein knappes Jahr später, kam eine Meldung rein von einem getöteten Sprachmittler. Und ich habe diese Meldung bearbeitet und die Fotos dann später gesehen, wie er dann eben in seinem Auto aufgefunden wurde vor einer Polizeistation mit einem Sack über den Kopf, mit einem Kabelbinder um den Hals, mit dem er erdrosselt wurde. Ich habe mir eben die Frage gestellt, habe ich versagt? Hat die Bundeswehr versagt, dass sie eine andere Entscheidung getroffen haben? Hätte ich noch mehr tun können? Und damit hatte ich lange, lange Jahre eben auch zu tun, bis heute noch zu tun, wenn ich mich daran zurückerinnere, an diesen sehr, sehr jungen Menschen eben auch, der wusste, was ihn erwartet und was ihm passieren könnte. Ich hoffe, dass wenn er von da oben zuguckt, dass er weiß, dass wir zumindest seiner Tochter und seiner Ehefrau helfen konnten, dass sie hier in Deutschland sind.
Das ist ihm in mehreren Fällen passiert, dass er Quellen verloren hat durch Racheakte der Taliban. Die Taliban haben damals und bis heute machen sie Jagd auf in ihren Augen Kollaborateure, also Menschen, die für deutsche Institutionen und auch die Bundeswehr gearbeitet haben. Andreas Eggert hat eben diese Menschen angeworben für den MAD, hat die sicherheitsüberprüft und hat eben auch ihre Gefährdung eingeschätzt. Die Taliban haben dann tatsächlich, wenn sie solche Ortskräfte erwischt haben, eben den Deutschen auch Videos geschickt, wie sie die gefoltert und hingerichtet haben.
Jetzt ist ja die Frage, Johanna, du hattest es schon erwähnt, die Ampelregierung hat diese Programme gebündelt. Annalena Baerbock, damals Außenministerin, hat gesagt, sie sind nicht allein. Das Programm war auf 3 Jahre angelegt. Jeden Monat sollten ungefähr 1000 Menschen kommen. Es warten immer noch über 2000 Menschen. Woran liegt's denn? Warum sind die nicht schon lange da, diese 2000 Leute?
Das sind eben die Schwächen dieses Programms gewesen. Ne? Es war ein Programm, in das es schwierig war, reinzukommen. Und dann waren diese Verfahren eben sehr, sehr zäh. Es gab zu wenig Personal für diese Sicherheitschecks in der Botschaft in Islamabad. Es gab zu wenig Personal für die Visaverfahren. Das hat sich zum Teil sehr, sehr lange hingezogen. Und in der Zeit waren diese Menschen eben im Land. Und da muss man dazu sagen, das sind diese 2000, um die es jetzt geht, das sind ungefähr 1200 Menschen aus diesem Bundesaufnahmeprogramm, also aus dem neuen Programm. Aber die restlichen ungefähr 1200, die dort noch sind, die stammen aus älteren Programmen, also aus eben aus diesem Ortskräfteverfahren und aus noch drei anderen Programmen.
Die Regierung Merz hat ja die sogenannte Migrationswende vollzogen. Was Bundesinnenminister Dobrindt da gesagt hat, da hören wir gleich nochmal rein.
Wir müssen die Migration wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und das heißt, wir werden damit beginnen, dass wir die Grenzkontrollen hochfahren, dass wir die Zurückweisungen deutlich erhöhen, dass wir die freiwilligen Aufnahmeprogramme abschaffen werden und dass wir dafür sorgen, dass der Familiennachzug ausgesetzt wird.
Johanna, was hat denn das für Auswirkungen auf die Menschen, die in Pakistan warten, dass sie nach Deutschland einreisen können?
Diese Ankündigung der Bundesregierung, dass eigentlich man niemanden mehr möchte, beziehungsweise diese Programme gestoppt werden und dass jetzt jeder Fall im Einzelfall nochmal geprüft wird. Also alle diese Aufnahmezusagen, die bereits erteilt worden sind, werden jetzt nochmal geprüft. Na, das hat zur Folge, dass die pakistanische Regierung im Grunde genommen, könnte man salopp sagen, die Geduld verloren hat oder festgestellt hat, dass Deutschland ihnen möglicherweise diese Menschen nicht abnehmen wird. Und jetzt angefangen hat im August und September Menschen trotz dieser Aufnahmezusage, eben die mitten in diesen Verfahren steckten, abzuschieben.
Es gab ja auch immer mal wieder auch Berichte, dass die Programme missbraucht worden sind, dass nicht die Menschen gekommen sind, die wirklich Hilfe gebraucht haben, die wirklich bedroht gewesen sind. Kann man das an irgendeiner Stelle nachvollziehen?
Ich würde sagen, das kann man so pauschal nicht sagen. Also sicherlich, jedes System hat irgendwie Lücken, ja. Aber die Sicherheitschecks, die diese Menschen dort durchlaufen, jetzt gerade auch diese Sicherheitschecks in der Deutschen Botschaft in Islamabad, die sind sehr, sehr engmaschig. Also das sind Sicherheitschecks, die Leute sind danach komplett auf links gedreht, hat mir neulich mal eine Anwältin gesagt. Man muss sich ja auch immer vor Augen führen, gerade in diesen Programmen, das sind Menschen, die sich in Afghanistan für Demokratie eingesetzt haben, die quasi eben deswegen verfolgt werden, weil sie keine radikalen Islamisten sind, sondern weil sie sich im Gegenteil für diese Werte des Westens beziehungsweise Demokratie, Menschenrechte auch eingesetzt haben oder für deutsche Institutionen gearbeitet haben. Die Bundesregierung hatte diese Sicherheitschecks zwischendurch mal ausgesetzt. Da gab es dann auch keine Aufnahmen, da stagnierten die Verfahren. Dann ging es weiter und in dieser ganzen Zeit hat eben die pakistanische Regierung dann irgendwann die Geduld verloren und im August und September angefangen, auch eben Afghaninnen und Afghanen mit deutscher Aufnahmezusage abzuschieben.
In deinem Film, Johanna, Afghanistan und die Flüchtlinge, Deutschlands falsche Versprechen ist der Titel. Da gibt es ja auch Beispiele dafür, dass Menschen den Klageweg gehen müssen.
Die Bundesregierung hatte angekündigt, dass sie jede einzelne dieser bereits erteilten Aufnahmezusagen noch einmal prüfen will auf ihre Rechtsgültigkeit. Jetzt hat sich herausgestellt, dass eben in vielen Fällen, die aktuell, also Familien, die jetzt gerade noch in Pakistan sitzen, dass dort die Visa, die ihnen zustehen, die ihnen eigentlich erteilt werden sollten, nicht erteilt werden. Es gibt viele Familien, die sich die Herausgabe ihrer Visa tatsächlich erklagen müssen. Und zwar oft durch zwei Instanzen. Da gibt es jetzt mehrere Fälle, das hat mir das Verwaltungsgericht Berlin während der Recherchen mitgeteilt, dass quasi nach der zweiten Instanz, wenn klar ist, das Visum muss erteilt werden, dass dann das Bundesamt für Migration aber kommt und eben diesen Familien die Aufnahmezusage, die quasi diesem Visum zugrunde liegt, also quasi so ein juristischer Schachzug, diese Aufnahmezusage dann mit sofortiger Wirkung entzieht. Und das hat für die Betroffenen da natürlich ganz fatale Konsequenzen, weil sie zum Beispiel auch innerhalb weniger Tage diese Schutzhäuser verlassen müssen. Wenn sie aber auf der Straße sitzen, können sie von den pakistanischen Behörden sehr schnell einfach aufgegriffen und dann abgeschoben oder in diese zentralen Abschiebelager gebracht werden. Also für die Betroffenen ist das eine ganz schreckliche Situation und sie müssen dann innerhalb von kürzester Zeit versuchen, weiterzuklagen, nämlich eben gegen diesen Entzug, gegen diese Wegnahme dieser Aufnahmezusage.
Da gibt es ja in deinem Film auch einen sehr dramatischen Fall, der das gut illustriert, nämlich den des afghanischen Musikers Johanna.
Ja, genau. Das ist ein junger Musiker. Mohammad Khakpardast heißt er, der mit seiner Frau Gulpazir Jafari in Pakistan sitzt, in so einem GIZ-Schutzhaus. Er hat sich in Afghanistan musikalisch für Demokratie eingesetzt und war da wohl auch sehr bekannt. Er ist von den Taliban tatsächlich auch mit dem Tod bedroht worden. Also die haben ihn massiv bedroht. Er ist da auch schon festgenommen worden, beziehungsweise dabei wurde er gefoltert. Ihm wurde die eine Hand gebrochen, die andere verletzt. Also er hatte massiv unter den Repressalien der Taliban zu leiden, konnte dann nach Pakistan fliehen mit dieser Aufnahmezusage. Und auch dieses Verfahren hat sich dann aber wirklich über mehrere Monate, beziehungsweise fast 2 Jahre dann insgesamt hingezogen. Und die Frau, macht die Situation noch dramatischer, seine Frau war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten hochschwanger, also in der 38. Woche. Und auch in diesem Fall ist der Familie das Visum nicht erteilt worden, das ihnen zustand, laut Gericht. In dem Augenblick, in dem es dann in der zweiten Instanz klar war, das Visum muss ihnen definitiv durch das Auswärtige Amt, durch die Botschaft erteilt werden. In dem Augenblick kam dann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und hat ihnen die zugrunde liegende Aufnahmezusage weggenommen, mit sofortiger Wirkung. Das heißt, diese Familie hätte dann in dem Zustand, in dem auch die Frau war, auf der Straße gestanden, innerhalb weniger Tage.
Am 12. August ist die Polizei zum Schutzhaus gekommen. Wir waren hier 60 Personen. Sie sind ohne Ankündigung gekommen. Sie haben gegen die Tür geschlagen. Ich habe Angst bekommen und habe mich im Bad versteckt. Meine Frau hat die Tür geöffnet. Sie wollten sie trotz ihres Zustandes mitnehmen. Aber sie hat gesagt, mein Mann ist gerade nicht da. Ich bin allein und ich bin in den letzten Schwangerschaftswochen. Bitte nehmen Sie Rücksicht. Sie haben sie dann doch nicht mitgenommen. Aber aus diesem Schutzhaus sind 34 Menschen mitgenommen worden. Glauben Sie mir, wir haben jeden Tag Angst und schließen uns ein. Wir können nicht rausgehen. Wir verstecken uns die ganze Zeit.
Und dann musste diese junge Familie in ihrer Situation weiterklagen, mit Hilfe einer deutschen Anwältin, dann am Verwaltungsgericht Ansbach, das zuständig ist für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Auch dort wurde ihnen in der ersten Instanz bestätigt, dass das Bundesamt ihnen die Aufnahmezusage rechtswidrig entzogen hatte. Dagegen ist das Bundesamt dann wiederum vorgegangen in die zweite Instanz. Und dann hat letztendlich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ihnen in letzter Instanz quasi bestätigt, dass diese Wegnahme dieser Aufnahmezusage rechtswidrig war. Und jetzt sitzen sie vermutlich noch in Pakistan und warten auf die Ausreise. Vielleicht sind sie aber schon in Deutschland, das weiß ich nicht.
Das klingt alles irre kompliziert. Die sitzen da in Pakistan, müssen aber klagen in Deutschland an deutschen Gerichten, müssen das auch alles kapieren. Ich sag mal, selbst, also wenn du das erzählst, finde ich das schon auch für mich total kompliziert. Also wie können diese Menschen das durchstehen? Und dann ist ja auch die Frage, es kostet ja auch Geld.
Ja, also das ist eine wahnsinnig komplizierte Situation. Alleine diese Verfahren zu verstehen, in welcher Reihenfolge, welche juristischen Schritte wann da unternommen werden, die Begründung in diesen Widerrufen. Es ist super kompliziert. Es gibt unterschiedliche Fristen, die einzuhalten sind, zur Stellungnahme, dann um Rechtsmittel einzulegen. Und all das ist für die Betroffenen, also ist das kaum verständlich tatsächlich. Es ist nicht verständlich. Es ist nicht kaum verständlich. Es ist nicht verständlich. Völlig unverständlich für diejenigen, die da in Pakistan sitzen. Das funktioniert natürlich nur mit Hilfe von Anwälten, von deutschen Anwältinnen. Die Betroffenen dort werden unterstützt in diesen juristischen Auseinandersetzungen jetzt durch Nichtregierungsorganisationen. Also die sind angewiesen auf Spendengelder. Also um für ihr Recht hier hinzukommen, sich das muss man dazu sagen, nochmal praktisch zu erklagen, weil diese Aufnahmezusagen sind ja erteilt worden. Dazu gibt es noch, das bekomme ich jetzt immer wieder mit, dass das bei Menschen auch tatsächlich für Empörung sorgt, ist, dass die Ortskräfte oder die Menschen aus diesen älteren Verfahren, aus dem Ortskräfteverfahren und aus diesen 3 anderen kleineren Verfahren, die da auch noch sitzen, dass die quasi schlechter gestellt werden, weil deren Aufnahmezusagen will die Bundesrepublik nach eigenen Angaben auch gar nicht als rechtsgültig anerkennen. Auf Anfrage konnte mir das Bundesinnenministerium auch gar nicht beantworten, wie vielen die Aufnahmezusage weggenommen worden ist, weil das gar nicht erfasst wird.
Diese dramatische Situation hast du auch besprochen mit Philipp Frisch von Human Rights Watch. Ich finde, der hat das auch sehr deutlich zusammengefasst. Das ist ein Ton aus deinem Film.
Für die Menschen ist es eine dramatische Situation. Wir müssen uns auch erstmal vergegenwärtigen, dass viele dieser Menschen überhaupt deswegen in Pakistan sind, weil sie sich darauf verlassen haben, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Aufnahmezusage auch ernst nimmt. Und jetzt ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, die Menschen verspricht, wir nehmen euch auf, wir schützen euch. Und zwar auch unter anderem deswegen, weil ihr euch eingesetzt habt für die Werte, die wir vermeintlich vertreten, weil ihr uns geholfen habt in dieser Situation. Deswegen geben wir euch dieses Versprechen in die Hand. Und jetzt, nach Monate und jahrelanger Verzögerungstaktik, finden sich die Menschen in der Situation wieder, in der genau dieses Land dieses Versprechen bricht. Und das ist für mich ein derartiger Skandal, dass es teilweise wirklich überraschend ist, wie wenig darüber gesprochen wird. Und das sind ja auch nicht nur Einzelfälle, sondern das sind tausende Menschen, über die wir hier sprechen, die sich eben genau auf dieses Wort der Bundesrepublik verschlossen haben und jetzt dastehen mit nichts außer der Aussicht zurückgeschoben werden nach Afghanistan und damit in akute Lebensgefahr.
Afghanistan an sich, finde ich, wird zu wenig thematisiert. Das ist einfach so quasi aus der Öffentlichkeit so ein bisschen verschwunden. Ne? Das kommt immer mal wieder hoch, wenn es um neue Restriktionen für Frauen geht oder wenn, so wie neulich jetzt, das Internet abgeschaltet wird. Aber man kann einfach sagen, dass die Taliban quasi unter den Augen der Welt dieses Terrorregime einfach wieder errichtet haben. Das wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Also es ist völlig unklar, ob das je enden wird. Und ich habe manchmal den Eindruck, die Weltöffentlichkeit hat sich resigniert abgewandt, könnte man sagen.
Was macht das denn mit dem Bild Deutschlands und auch mit diesen, sozusagen mit den Menschen, die im Prinzip, haben sie sich auf was verlassen, was dann nicht eingehalten worden ist?
Genau. Denen ist Schutz versprochen worden. Die haben zum Teil auch ihr Leben ja dort zurückgelassen. Die haben ihren Besitz verkauft, wenn sie welchen hatten, haben da alle Brücken abgebrochen, sind nach Pakistan. Also die sitzen da im Prinzip mit nichts, haben sich auf Deutschland verlassen und werden jetzt im Stich gelassen von einem Rechtsstaat, einer Demokratie, in dessen Werte sie ja vertraut haben und für dessen Werte sie sich auch eingesetzt haben. Der Philipp Frisch von Human Rights Watch nannte es ein fatales Signal.
Also das Signal auch jenseits Afghanistan aus meiner Perspektive ist verheerend, weil nicht nur kommuniziert die Bundesrepublik, dass man sich auf ihre Versprechen nicht verlassen kann, was ein ganz allgemeines Problem ist, sondern gerade in der Situation, in der Menschenrechte weltweit zunehmend unter Druck sind, in dem das ganze System von Menschenrechten unter Druck ist, ausgehöhlt wird von allen möglichen Regierungen, auch von solchen, die bislang vermeintlich Champions waren der Menschenrechte, die sich eingesetzt haben für die Menschenrechte, das Signal zu setzen, dass gerade eine so stabile Demokratie wie die deutsche sozusagen sich mit Händen und Füßen wehrt, sich für Menschenrechte einsetzen zu müssen und von Gerichten gezwungen werden muss, eigene Versprechen einzuhalten, dass dieses Signal gerade in so einer Situation, in der Menschenrechte so sehr unter Druck sind, fatal ist, ist, denke ich, relativ eindeutig und sehr offensichtlich für Menschen zu sehen.
Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die Bundeswehr angewiesen ist auf Helfende vor Ort. So ein Einsatz, es muss ja jemand geben, der diese Lager betreibt. Jemand, der dort, also nicht nur Menschen, die übersetzen oder für den Geheimdienst arbeiten, Informationen beschaffen, sondern auch Menschen, die dort ganz profan, die dort kochen und putzen. Und dafür ist Deutschland angewiesen auf Helfer von vor Ort, auf Ortskräfte. Und für künftige Auslandseinsätze ist die Frage, ob da noch jemand hilft, wenn wir jetzt das Signal rausschicken, dass man sich eigentlich auf diese Schutzversprechen nicht verlassen kann, weil die Menschen ja auch für uns viel riskiert haben.
So sagt es dir auch Andreas Eggert von der Bundeswehr in deinem Film.
Es macht auf jeden Fall kein gutes Bild. Wir brauchen ja eben nicht nur Menschen, die mit uns zusammen in den Lagern dann arbeiten, die uns unterstützen bei verschiedensten Aufgaben, sondern wir brauchen ja auch den Rückhalt der Bevölkerung dort. Wenn die Regierung etwas verspricht, dann hat sie das zu halten. Punkt. Und jeder, der dort durch die Repressalien der Taliban leiden muss oder getötet wird, ist eben auch ein Opfer, was wir zu verantworten haben.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, Johanna, welche politischen Entscheidungen es gibt und welche Versuche es gibt, Versprechen nicht einzuhalten. Was sagen denn jetzt eigentlich Stellen wie das BMI oder das Auswärtige Amt zu diesen Vorwürfen?
Da betont man immer wieder, dass man die Aufnahmezusagen, die erteilt worden sind, eben nicht pauschal akzeptieren will, sondern dass die auch auf ihre Rechtsgültigkeit geprüft werden und dass da eben jetzt jeder Einzelfall neu geprüft wird. Darauf beruft man sich.
Aber ein Interview haben sie dir nicht gegeben.
Ein Interview wollte man mir da auch beim letzten Film schon nicht geben. Ich glaube, dass gerade bei dem Thema, das sieht man auch, ich habe eine Szene in dem Film mit reingenommen, weil ich das so bezeichnend fand, aus der Regierungspressekonferenz, wo die Bundesregierung mit kritischen Fragen von Kolleginnen da vor Ort, auch aus dem ARD-Hauptstadtstudio, konfrontiert wurde zu der Thematik und wo die Regierungssprecher teilweise genervt reagiert haben.
Das hören wir uns jetzt auch gleich nochmal an.
Herr Hamsen, aber es ist doch so, dass die erstmal eine Zusage für die Aufnahme bekommen haben. Sie prüfen jetzt nochmal, ob die rechtsmäßig in ihrem Sinne sind, oder? Das ist doch der Stand der Dinge.
Das Thema haben wir ja hier in den letzten Wochen wirklich vielfach diskutiert. Das, was momentan als erster Schritt für alle Personen im Einzelfall geprüft wird, ist, ob eine rechtsverbindliche Zusage an die Personen erfolgt ist oder nicht.
Herr Cornelius, steht die Bundesregierung zum Wort Deutschlands oder immer nur dann, wenn es auch rechtlich verbindlich gegeben wurde?
Ich verstehe jetzt die Unterschiede.
Naja, der Unterschied ist genau also der,
Sie den Sie unterscheiden die Kollegin zwischen einem rechtlich verbindlichen Wort und einem Wort.
Richtig. Steht die Bundesregierung zum Wort oder nur dann, wenn es rechtlich verbindlich gegeben wurde?
Jetzt eine Suggestivfrage. Die Bundesregierung steht zu ihren Zusagen.
Ja, in dem Fall wurden ja Zusagen gegeben und jetzt unterscheidet man in Zusagen, die rechtlich verbindlich, also vor Verwaltungsgerichten Bestand haben, und solchen Zusagen Deutschlands, die man dann wieder widerrufen möchte.
Da wir in einem Rechtsstaatsleben, wird jede Zusage am Ende auch rechtlich verbindlich sein müssen oder Rechtsbestand haben.
Was ich nicht verstehe, Johanna, wir reden über gut 2000 Betroffene. Menschen, die die Bundeswehr unterstützt haben, die sich für ein neues Afghanistan eingesetzt haben, die für Menschenrechte kämpfen. Und bei 2000, da habe ich so das Gefühl, das klingt total kleinlich.
Diese 2000 Menschen, das ist auch kleinlich. Das sind wenige Menschen. Ich glaube, dass die neue Bundesregierung mit dieser ausgerufenen Migrationswende eigentlich sagen will, wir holen niemanden mehr, es soll niemand mehr kommen, es wird auch niemand mehr schon gar nicht freiwillig eingeflogen. Am Ende wird sie jetzt mit Gerichten dazu gezwungen, ihre Versprechen zu halten. Diese 2000 Menschen, das ist ein Symbol für, das sind quasi die, könnte man so sagen, die Opfer dieser Migrationswende. Die Bundesregierung versucht ja auch gerade erste Schritte zuzugehen auf das Taliban-Regime. Also einem Regime, das muss man immer wieder betonen, in dem in den letzten 4 Jahren sukzessive die Menschenrechte für große Teile der Bevölkerung einfach entzogen worden. Ein Regime, was foltert, mordet, seine Gegner jagt, Frauen und Mädchen ihrer elementarsten Rechte beraubt. Und auf dieses Regime, anstatt das klar, öffentlich und immer wieder international zu ächten, geht die Bundesrepublik, die Bundesregierung jetzt auf dieses Regime zu. Es sind in den letzten Wochen und Monaten zum Beispiel Vertreter wieder in den Konsulaten in Deutschland anerkannt worden, also Vertreter des Taliban-Regimes. Es waren vor kurzem auch laut ARD-Recherchen Vertreter des Bundesinnenministeriums in Kabul, um über Abschiebungen nach Afghanistan zu verhandeln. Also man nimmt quasi in Kauf, jetzt mit einem Terrorregime zu verhandeln und das als Kooperationspartner de facto anzuerkennen, um hier Menschen dorthin in dieses Regime abschieben zu können.
Afghanistan und die Flüchtlinge, Deutschlands falsche Versprechen. So heißt der Film von Johanna Hemken-Tokrax, zu sehen in der ARD-Mediathek. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Johanna.
Danke dir.
Und ein herzliches Dankeschön geht auch an alle, die zugehört haben. Den Film von Johanna Hemken-Tokrax findet man in der ARD-Mediathek als Exactly und auf YouTube unter dem Titel Afghanistan und die Flüchtlinge – Deutschlands falsche Versprechen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare freuen. Das ist jetzt zum Beispiel auch möglich auf Spotify oder immer in unserer MDR Investigativ-Community auf YouTube. Von MDR Investigativ hinter der Recherche gibt es alle 2 Wochen montags eine neue Folge in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Um keine Folge zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Die nächste Folge erscheint am 17. November. Da geht es um das Thema Weltkriegsmilitarier von Sammlern, Sondlern und Totenschändungen. Dann also bis in 2 Wochen. Machen Sie es gut.